Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Heute richten wir erneut den Blick auf den Bereich, der in vielen Organisationen gerade neu gedacht wird, nämlich HR und vor allem auf die Frage, wie HR vom operativen Unterstützer zum echten Treiber von Veränderung werden kann. Und diese Perspektive ergänzt ganz wunderbar die Aussagen von Stefan aus der letzten Folge. Und ich freue mich heute sehr, mit Nadine Schumacher zu sprechen. Sie ist Gründerin von People Camp und begleitet Unternehmen dabei, HR, Führung und Organisationsentwicklung moderner, wirksamer und vor allem menschlicher zu gestalten. Und was mich besonders anregt jetzt an dem Gespräch, ist, dass Nadine sozusagen die Arbeit auch mit strategischem Denken und mit einem klaren Fokus auf den Menschen verbindet. Es geht nicht nur um Strukturen oder Prozesse, sondern darum, wie Organisationen Rahmenbedingungen schaffen, in denen Menschen ihr volles Potenzial entfalten können. Und genau darin liegt aus meiner Sicht auch ein zentraler Hebel für gelingende Veränderungen. Denn nicht nur Systeme zu verändern, sondern die Art, wie wir zusammenarbeiten, führt aus meiner Perspektive zu nachhaltigen Entwicklung. Liebe Nadine, schön, dass du heute Zeit gefunden hast für das Gespräch.
Ja, vielen lieben Dank, Christoph, für die Einladung. Und das hast du wunderbar zusammengefasst. Ich glaube, besonders in der heutigen Zeit, wo KI immer wichtiger wird, müssen wir uns auch besonders im Bereich Führung stark mit dem Menschen selbst auseinandersetzen. Viele Sachen kann uns KI abnehmen, aber genau dieses Zwischenmenschliche wird dadurch umso wichtiger und da müssen wir einfach ein Auge drauf haben.
Ja, das finde ich total auch und schön, dass du es auch schon ansprichst. Da werden wir auch gleich nochmal drauf fokussieren, so wie verändert neue Technologie auch den Bereich. Aber zunächst einmal interessiert mich so ein Stück weit auch deine persönliche Biografie, denn du beschäftigst dich ja wirklich intensiv mit deiner Company HR neu auszurichten und irgendwie zu erweitern. Und wo kommt das her? Also was treibt dich da an, sich mit den Themen auseinanderzusetzen?
Also mein persönlicher Antreiber ist ganz klar meine Tochter, zumal sie das auch alles ins Rollen gebracht hat, mittlerweile vor 4 Jahren, glaube ich jetzt, hat sie ihre ADHS-Diagnose bekommen. Ich habe damals auch vermutet, dass ich selber habe. Mittlerweile habe ich auch meine eigene Diagnose und wie das so bei ADHS manchmal ist, dann fällt man in so ein kleines Rabbit Hole und kommt da nicht mehr raus, weil man sich sehr intensiv damit auseinandersetzt und erst nur ADHS und dann auch ganz, ganz viele andere Neurodivergenzen, die damit zusammenhängen. Und ja, dann ist Neurodiversität als Überbegriff sozusagen hängen geblieben. Und ich glaube, gerade bei diesen Menschenzentrierten ist das ein unheimlich wichtiges Thema, was leider auch im Bereich Diversität immer noch zu selten mitgedacht wird. Auch wenn ich eher ein Verfechter davon bin, dass es raus aus dieser Diversity-Bubble muss, weil wir genügend Unternehmen schon haben, die uns gezeigt haben, dass das ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also wirklich ein Business Case und nicht nur so ein nice to have.
Ich finde das auch total spannend, dass du dich wirklich da für dieses Thema Neurodiversität einsetzt, dass das sozusagen auch, wie du das gerade auch gehighlightet hast, einen Vorteil bringt den Unternehmen. Und da der Begriff sozusagen noch recht neu ist, finde ich, in diesem ganzen Konstrukt HR, macht es vielleicht Sinn, dass du uns das nochmal so ein Stück weit näher bringst. Was verstehst du denn hinter dem Thema Neurodiversität?
Genau, also prinzipiell besagt Neurodiversität eigentlich nur, dass es eine natürliche Vielfalt menschlichen Denkens oder menschlicher Wahrnehmungs- und Denkstile da ist. Ist halt eine Zusammensetzung aus Biodiversität und neurologisch, also neurologische Biodiversität. Und stammt aus dem Ende der 90er Jahre, der Begriff, und hat sich halt zu einer ganzen Bewegung weiterentwickelt. Weg von dieser Pathologisierung, weil die meisten halt nur diese ich nenne es jetzt mal Krankheiten in Anführungsstrichen, weil eigentlich wollen wir davon weg, weil es sind keine Defizite, es sind keine Krankheiten, sondern es kommt natürlich vor, es hat seine Vorteile, leider auch seine Nachteile in der heutigen eher neurotypischen Welt. Mhm. Genau. Und der Vorteil davon ist halt, dass man diese Vielfältigkeit hat. Und die Neuroinklusion besagt halt nur, dass man sie dementsprechend auch nutzen kann unter den richtigen Rahmenbedingungen.
Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass das grundsätzlich Diversität einfach positiv ist für die Innovationsgenerierung. Also ne, unterschiedliche Perspektiven können sich einfach gegenseitig anregen im besten Falle oder auch die jeweilige Position dazu bringen, sich ja einfach zu positionieren und auch sich zu teilen, warum sie in dieser Positionierung steht. Und ich glaube auch, dass dieses Thema Neurodiversität auch dazu einen guten Beitrag leisten kann, nämlich die Unterschiedlichkeit in Denkprozessen, in Kommunikation oder auch im Rahmen von Innovationsfindung zu integrieren. Und gleichzeitig weiß man irgendwie ja auch, Diversität ist total anstrengend. Also ne, wenn alle gleich ticken, dann ist es irgendwie easy peasy, dann geht man da so durch. Und wenn dann sozusagen Diversität dazu kommt, dann ist es irgendwie immer anstrengend. Und ja, wie blickst du drauf? Also auf der einen Seite ne, Innovationsgenerierung, ja voll cool. Auf der anderen Seite auch anstrengend. Und was würdest du sagen, warum lohnt es sich, in Neurodiversität zu investieren oder sich dem bewusst zu werden, welches Potenzial es hat?
Genau, also du sprichst auf alle Fälle was Wahres an, sobald zwei unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, kommt es zu Konflikten, das ist aber auch ganz natürlich, aber genau aus diesen Konflikten, so negativ eigentlich konnotiert ist, entsteht halt so viel Neues und Gutes und ich glaube, dass besonders, wenn wir das akzeptieren und das auch fördern, dass wir dann halt selber unsere eigene Innovation vorantreiben. Ich hoffe, das klang jetzt nicht zu hoch getrabt. genau. Irgendwas wollte ich sagen, jetzt ist es wieder weg. Da sind wir wieder beim ADHS.
Ja, was ich total spannend finde, Nadine, vielleicht könntest du da nochmal drauf fokussieren. Wie verändert sich Führung in Organisationen und wie gelingt es auch Führungskräften sozusagen auch diese Diversität, Neurodiversität auch im Kontext von Führung zu berücksichtigen? Was verändert sich da aus deiner Beobachtung?
Also zum Glück hat sich schon einiges verändert, weg von diesem Boss und Untergebenen, dieses stark Hierarchische, hin mehr zu Leadern und ich finde es halt unheimlich wichtig, dass eine echte Führungspersönlichkeit nicht nur den Blick von oben hat, sondern auch auf jeden Einzelnen und den dementsprechend seiner Fähigkeiten und Stärken weiterentwickeln kann. Das heißt also wirklich enablen. Mhm. Und nur wenn man auch die einzelnen Stärken eines Einzelnen kennt, da kann man sie dahingehend unterstützen. Deswegen bin ich halt auch so ein großer Fan von Neuroinklusion, da es um diese Bedürfnisorientierung geht. Das heißt, was brauchst du, damit du bestmöglich arbeiten kannst? Und deswegen gebe ich das auch gerne an Führungskräfte weiter. Das fängt halt bei dieser einfachen Frage an, auch wenn sie einfacher klingt, als dass sie wirklich einfach ist zu beantworten für viele. Aber es ist ein erster Schritt und ich glaube oder ich hoffe, dass es halt auch in Zukunft mehr in diese Richtung geht, dass wir zwar jemanden haben, der von diesen kompletten Blick hat, aber dann wirklich jeden Einzelnen dabei nicht verliert und bestmöglich unterstützt.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Und ich glaube auch, dass sich Führungskräfte oder auch, dass sich Führungshandeln dementsprechend auch irgendwie neu ausrichtet. Denn ich glaube, diese Art, die du gerade beschrieben hast, ist gerade für junge Menschen einfach sehr wirkstark und wird auch so ein Stück weit auch bei jungen Menschen verlangt. Was würdest du denn so Führungskräften dann raten, damit das gelingt? Weil Und vielleicht auch so, was ist das Potenzial? Denn was die Konsequenz ist, ist natürlich auch einen viel intensiveren Austausch mit jedem Einzelnen zu vollziehen. Das hat ja wieder was mit Zeitinvest zu tun. Und Führungskräfte, gerade in der Komplexität und Dynamik, haben ja genau da die Herausforderung, nämlich einfach so viele Themen gleichzeitig und so viele Anforderungen, die an Führung oder auf Führung wirken. Genau, was wären so deine Argumente zu sagen, das ist sinnvoll, liebe Führungskraft, das zu investieren?
Also ich glaube auch, in erster Linie brauchen die Führungskräfte auf alle Fälle das Commitment des Unternehmens, das, was du gerade gesagt hast. Es ist eine zusätzliche Aufgabe und diese Aufgabe braucht Zeit. Und wenn das Commitment von Arbeitgeberseite nicht da ist, dann helfen die besten Tipps und die besten Absichten. Aber wenn du keine Zeit für deine Untergebenen oder deine Mitarbeitenden hast, dann kannst du sie auch nicht wirklich unterstützen, weil dann bist du auch selber viel zu sehr im Operativen drinne. Klar gehört das auch mit dazu, aber ich finde, man muss halt wirklich diese Zeit auch sehen und anerkennen, dass sie gebraucht wird. Weil nur dann können wir wirklich an Mitarbeitenden dran sein und sie unterstützen. Der Vorteil auf alle Fälle, haben wir jetzt schon mehrfach oder du auch angesprochen, ist halt, wenn ich die Stärken, die ich habe, ausspielen kann, dann kann ich auch die vermeintlich weniger gut ausgeprägten Sachen gegebenenfalls an andere Teammitglieder auslagern. Das heißt, ich habe eine besser verteilte Arbeitskraft innerhalb eines Teams. Dazu muss ich natürlich wissen, was meine Teammitglieder können und kann die Aufgaben dementsprechend verteilen. Und das führt halt zu einer wesentlich besseren Effektivität innerhalb eines Teams. Die unterschiedlichen Ansichten führen halt, wie gesagt, auch zu Innovationen. Und ich glaube, das ist doch eigentlich das, was jedes Unternehmen will und auch definitiv braucht in der Zukunft.
Ja, das würde ich total unterstreichen, Nadine. Gibt es so für dich oder hast du so einen Tipp, wie man sozusagen die Unterschiedlichkeit der Teammitglieder erfassen kann als Führungskraft? Also ne, ich kenne sozusagen, wir machen zum Beispiel so eine Wert- und Passionsanalyse, um zu verstehen, wie funktioniert so eine Architektur des Teams. Aber gibt es Dinge, die sich aus deiner Perspektive irgendwie positiv gezeigt haben, also wie ich als Führungskraft in Gesprächen herausfinden kann, ja, wie tickt und wie denkt mein Mitarbeiter und welche Unterschiede gibt es denn da vielleicht?
Also es gibt wahrscheinlich ganz, ganz viele Coaches und Berater da draußen, die jetzt sagen würde, wir machen eine Persönlichkeitsanalyse mit allen möglichen Sachen. Da wäre ich ehrlicherweise vorsichtig, weil viele davon einfach überhaupt nicht wissenschaftlich basiert sind. Persönlich finde ich zwar unheimlich spannend, ich mache auch liebend gerne 16 Personalities, aber wie gesagt, man merkt halt auch, je nachdem, wie stark meine ADHS-Symptomatik gerade ausgeprägt ist, kommt bei mir was komplett anderes raus. Ja. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Ich finde als allerersten sehr einfache Methode ist es zum Beispiel Menus of Me zu integrieren. Das heißt, das ist wirklich, das kann man relativ einfach und kurz halten. Wie arbeite ich gerne? Was mache ich gerne? Und darauf aufbauen, einfach zu gucken, wie ist es im Team verteilt? Dazu brauche ich jetzt kein großes Extra-Tool. Das kann ich auf einem Blatt Papier machen. Das kann ich in einer sehr relativ einfachen Vorlage machen. Wichtig ist halt, dass es auch gut funktioniert, dass es von Anfang an im kompletten Unternehmen ausgerollt wird und dann auch beim Onboarding zum Beispiel gleich eingeführt wird, damit man halt sieht, welche Stärken oder gegebenenfalls auch weniger gut ausgeprägte Sachen sind in meinem Team vorhanden.
Ja, das finde ich gut, weil es einfach irgendwie was sehr Einfaches ist, was ich sozusagen unmittelbar auch nutzen kann, ableiten kann und darüber dann auch im Gespräch bleibe und dass man darüber dann vielleicht auch im Team versteht, wer tickt wie und wer feiert was. Und ich glaube, das macht total Sinn, dann auch dahingehend zu verteilen, also Aufgabenpakete so zu verteilen, dass möglichst jeder nah an einer Wert- und Passionsstruktur ist. Und was ich auch total wunderbar finde, Nadine, ist das Thema Wissenschaftlichkeit. Ne? Da bin ich ein großer Fan von, ja, als Wissenschaftler. Denn das beobachte ich genauso wie du, dass es da einfach ganz, ganz interessante Dinge gibt. Aber dann frage ich immer, okay, wie ist die wissenschaftliche Herleitung und auf welchen Daten basiert sozusagen das Konstrukt? Und da muss man manchmal feststellen, naja, da ist wenig im Hintergrund gelagert. Und von daher, das würde ich auch auf jeden Fall immer unterstreichen, versucht da irgendwie ja Instrumente zu implementieren, die auch so eine Wissenschaftlichkeit mit sich bringt. Welche Bedeutung hat für dich so das Thema Sinn, Motivation und auch so persönliche Perspektiven in diesem ganzen Konstrukt? Wie stark ist das zu berücksichtigen? Also wie wichtig aus deiner Perspektive, aus deinen Erlebnissen ist denn das Thema Sinnorientierung, also das Thema Purpose-Driven Business, wie es so schön heißt? Und welchen Hebel siehst du da? Also warum sollte man über das Thema Sinn und Motivation sprechen, beziehungsweise das auch als Grundlage für Führung vielleicht nutzen? Siehst du da Potenziale?
Ich persönlich finde es total wichtig. Ich weiß, es ist ein relativ kontroverses Thema, in Anführungsstrichen, aber ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ein Ikigai gemacht. Ich weiß, das hat eigentlich nichts mit dem ursprünglichen japanischen Ikigai zu tun, aber anderes Thema. Ich fand es unheimlich hilfreich und gerade neurodivergente Menschen, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, sind darauf angewiesen, in Bezug auf mein ADHS, wenn ich diesen Purpose nicht habe, verliere ich relativ schnell das Interesse daran. Ich verliere meine Motivation dahinter und dann funktioniert es halt einfach nicht mehr. Und gerade wenn ich von ADHS spreche oder generell neurodivergenten Menschen, funktioniert Motivation teilweise auf einem ganz anderen Level als bei neuronormativen oder neurotypischen Menschen. Und da spielt Purpose eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich habe dazu auch mal einen LinkedIn-Artikel gemacht, der genau darüber gesprochen hat, wie man in dem Moment ADHSler motivieren kann. Oder wo liegt ihre Motivation? Deswegen finde ich das persönlich sehr wichtig. Und wenn sich Mitarbeitende sich nicht mit dem Purpose des Unternehmens identifizieren können, dann wird das, glaube ich, auch nichts Langfristiges werden mit der Angestelltenverhältnis. Weil sonst passiert das, was ganz viele Unternehmer bemängeln. Es ist Dienst nach Vorschrift und da passiert dann halt auch keine Innovation oder keine, wie sagt man, da ist halt keine Leidenschaft hinter.
Ja, genau. Also das glaube ich auch. Und auch das Thema Initiative zu zeigen und auch sozusagen mal Dinge auszuprobieren, ins Wagnis zu gehen. Ich glaube, das hängt auch und koppelt auch immer an innerer Passion oder innerer Motivation. Ne? Also sehe ich da irgendwie für mich eine Notwendigkeit, in die Veränderung zu treten. Und ich glaube, da ist Sinnorientierung und Purpose einfach ein spannender Hebel, den ich da ansetzen kann. Und das finde ich, glaube ich, also ist in den Unternehmen, glaube ich, auch ein großer Hebel, der vielleicht noch nicht bei allen Unternehmen so genutzt wird. Genau.
Also ich glaube, wir sind da, man könnte jetzt sagen, quengeln auf hohem Niveau. Ich weiß, dass die Mehrheit der Arbeitnehmenden eher nicht den Luxus haben, für einen Arbeitgeber arbeiten zu dürfen, dessen Werte und Sinnhaftigkeit das gleiche ist wie ihr eigenes. Aber wie gerade gesagt, es liegt ein extrem hohes Potenzial dahinter, wenn das irgendwann möglich ist.
Auch gerade diese Perspektive, die du gerade aufgemacht hast, so nach vorne blickend, was würdest du dir wünschen oder was glaubst du ist auch sinnvoll, wenn wir mal auf den HR-Bereich gucken? Was sollte der sozusagen in so einer, in den nächsten 5 Jahren sozusagen verändern oder was würde HR oder dem Bereich, was würde dem gut tun? Was glaubst du? Klar, die Zukunft ist offen und das Schöne ist, dass ich morgen immer anders, alles anders entscheiden kann. Aber was würdest du dir sozusagen aus deinen Erfahrungen heraus wünschen? Was siehst du da auch, wo es sich lohnt, in die Veränderung zu treten? Und wie könnte so ein HR-Bereich in 5 Jahren aussehen? Und was wären so aus deiner Perspektive kluge Bereiche, denen dieser Bereich fokussieren sollte? Gibt es da Sachen, wo du sagst, Mensch, das glaube ich, macht Sinn, dahin zu fokussieren?
Definitiv. Also man sieht es an einigen Stellen schon, aber wir haben, glaube ich, noch einen langen Weg dahin, dass HR wirklich mehr strategisch wird, zumal die meisten HRlerinnen es auch wollen und auch den Sinn dahinter sehen und den Vorteil. Das wäre auf alle Fälle was. Und damit HR strategisch werden kann, braucht es auf alle Fälle mehr Daten, mehr KI, damit wir halt auch aus diesem Hamsterrad rauskommen. Ich weiß, wie es war. Ich habe als Generalist gearbeitet, hauptsächlich. Ich wusste nie, was der Tag bringt. Ich wurde von allen Seiten mit irgendwelchen Nachrichten und Aufgaben bombardiert. Und gerade diese repetitiven Aufgaben können halt von KI perspektivisch irgendwann übernommen werden. Dazu müssen wir halt auf alle Fälle, zumindest im deutschsprachigen Raum, im europäischen, nochmal den Datenschutz uns genauer angucken, inwieweit das da alles so funktioniert oder angepasst werden muss. Aber ich glaube, wenn wir diese Hürde einmal geschafft haben, dann kann uns das unheimlich viel abnehmen, damit wir uns wirklich auf die Strategie richten können. Und was für mich halt da wichtig ist, halt wieder das Menschenzentrierte, damit wir halt auch Zeit haben, nachdem die ganzen repetitiven Aufgaben abgenommen worden sind und wirklich uns den Menschen anschauen und dementsprechend unterstützen können.
Ja.
Habe ich was vergessen?
Genau, nee, das finde ich auch total toll, wenn das so gelingt. Und ich finde es auch super, dass du das Thema auch diese Technologieoffenheit mitbringst, weil aus meiner Beobachtung müssen wir da noch ein paar Schritte gehen. Also wie können wir beispielsweise künstliche Intelligenz klug im HR-Kontext nutzen und auch wie können wir künstliche Intelligenz beispielsweise zur Strategieverbesserung oder Strategiejustierung auch nutzen, um auch langfristige Veränderungen in Organisationen auf einer Datenbasis sozusagen zu gestalten und nicht nur rein aus dem Bauchgefühl oder aus Erfahrungswerten der Vergangenheit. Und wo siehst du da das Potenzial für künstliche Intelligenz im HR-Bereich? Also ich nehme mit auf jeden Fall so das Thema repetitive Aufgaben, also wiederholende Aufgaben, dass da uns künstliche Intelligenz auf jeden Fall super helfen kann. Siehst du andere Punkte, wo künstliche Intelligenz uns vielleicht auch helfen kann, HR in so ein anderes Level zu heben?
Also ganz viele operative Aufgaben auf alle Fälle. Aber ich glaube, perspektivisch gibt es auch ein sehr großes Potenzial, wenn wir KI auch als Sparringspartner betrachten. Das heißt, dass wir jemanden haben, mit dem wir uns austauschen können. Nicht unbedingt, dass wir die Aufgaben abgeben, aber wirklich den Austausch, weil es gibt mittlerweile so viel Wissen, was ein einzelner Mensch halt nicht mehr begreifen kann und sich auch nicht wirklich alles aneignen kann. Ich habe damals als Schüler schon gesagt, Wissen ist Wissen, wo es steht. Und wenn ich weiß, wie ich an das Wissen komme, was ich aktuell in dem Moment brauche, das ist das auf alle Fälle, was Führungskräfte auch in der Zukunft brauchen, jeder Mitarbeitende braucht. Ich glaube, das ist ein Hebel, den die wenigsten aktuell sehen.
Ja, das also glaube ich auch und das zeigen auch so ein Stück weit so die Daten aus dem KI-Führungsmonitor, den ich erhoben habe, dass wir da noch ein paar Schritte gehen müssen. Und du hattest das gerade auch schon so erwähnt, das würde ich gerne nochmal highlighten, Nadine, nämlich so das Thema, dass wir uns in Europa manchmal auch so schwer tun, so mit dem Thema Datenschutz als ein Hemmnisfaktor in der Nutzung von KI im HR-Bereich. Und siehst du andere Risiken sozusagen, wenn wir mit KI arbeiten oder warum es vielleicht noch nicht so reinknallt in dem Bereich, ja, wie es in anderen Ländern vielleicht stattfindet? Also ist es so primär das Thema Datenschutz oder siehst du auch andere Themen, warum HR noch, also das Potenzial von KI noch nicht hundertprozentig hebt?
Also ein ganz großes anderes Thema, was da auf alle Fälle mit reinschwingt, sind Bias. Mhm. Weil KI wird halt nun mal mit den Daten trainiert, die da sind. Und die Welt, in der wir aktuell leben, ist biased. Mhm. Der Mensch an sich hat Bias. Das ist natürlich, das ist evolutionär so gewachsen. Wichtig ist dabei, dass wir KI aber an die Hand geben müssen, selber das zu reflektieren und anzupassen. Das heißt, nicht nur auf aktuellen Daten sich zu beruhen, sondern auch wirklich zu extrahieren und zu gucken, so hey, was davon ist überhaupt sinnvoll? Wir haben ganz viele Falschmeldungen in KI drinne. Da muss man halt auch mit umgehen. Deswegen ist es umso wichtiger, das, was aktuell zumindest von KI ausgespuckt wird, nochmal zu reflektieren als Mensch und da eine zweite Instanz dahinter zu packen, damit wir halt nicht die gleichen Fehler wiederholen wie in den letzten Jahrhunderten.
Mhm. Ja, das glaube ich, ist auch ein schöner Punkt irgendwie, auch so Datenqualität nochmal zu hinterfragen. Das beobachte ich auch ganz häufig, dass gerade bei so Skeptikern dann es heißt, naja, die Antworten sind nicht gut und Co. Und dann frage ich mal nach, na okay, mit welchen KI-Modellen arbeitet ihr denn gerade? Und dann merkt man, okay, das sind dann die kostenlosen Versionen, wo wir einfach schon wissen, dass die Qualität einfach geringer ist. Ja, oder auch, was du sagtest, so das Thema BIOS, wie kommen die sozusagen, welche Daten sind rein, ne, gibt's eine Ethikprüfung oder woher weiß ich, dass die Daten irgendwie klug sind? Und ich glaube, dass da auch nochmal ganz viel auch Aufklärungsarbeit hilfreich ist, um einfach auch den User da zu enablen, genau solche Dinge des Wertes und der Antwortqualität so ein Stück weit bewerten zu können. Ne? Das finde ich total cool. Was ich an dir auch spannend finde, Nadine, ist, dass du eine Person bist, die so von außen betrachtet auch irgendwie Lust hat, in Veränderung zu treten. Ne? Also du hast dir irgendwie, du hast eine wirklich bunte Erwerbsbiografie und was ich auch ganz spannend finde, ist auch nochmal so aus der Persönlichkeit herauszulernen und da auch den Zuhörerinnen was mitzugeben, nämlich auch so, wie gelingt dir ganz persönlich, Nadine, der Umgang mit Veränderung und was hat sich für dich sozusagen bewahrheitet und was hilft dir auch in so Veränderungsprozesse reinzutreten? Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, wenn wir da zum Schluss der Folge nochmal drauf schauen.
Sehr spannende Frage. Ich muss gestehen, das ist Veränderung, ein ambivalentes Dasein. Mhm. Auf der einen Seite hat es auch viel mit dem ADHS zu tun, dass man ständig auf der Suche nach was Neuem, nach neuen Reizen, nach neuen Umgebungen ist. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, dass ich Routinen brauche, um mich sicher zu fühlen und auch damit nicht ständig alles hinten runterfällt. Mhm. Das heißt, ich habe gelernt, ohne zu wissen, warum und wieso, dass ich da irgendwie so einen Mittelweg gefunden habe und ich mir meine neuen Reize immer gerne auf kleinen Wegen gefunden habe. Das heißt, einer meiner Grundwerte ist dementsprechend auch lebenslanges Lernen. Das heißt, ich habe immer schon mir neue Sachen rausgesucht, die mich interessieren haben. Eins davon halt irgendwann auch Neurodiversität. Aber auf der anderen Seite habe ich halt erst durch meine Coaching-Ausbildung dann den Glaubenssatz abgegeben, dass ich finanzielle Sicherheit brauche, um existieren zu können, wenn man so schön will. Deswegen, ich habe das aber auch nur ablegen können, weil ich mir ein anderes Sicherheitsnetz gesucht habe. Und ich bin meinem Mann sehr dankbar, dass ich ihn gefunden habe oder er mich. Ansonsten würde ich das halt auch nicht durchstehen. Ich habe ein sehr unterstützendes soziales Umfeld. Ich weiß aber auch, dass es vielen anderen neurodivergenten Menschen nicht vergönnt ist und sie halt in diesem Sicherheitsgefühl festhängen, nicht raustrauen und dadurch halt zwar gerne Veränderungen haben wollen, aber halt nicht diesen Schritt gehen können. Ja, ich glaube, das beantwortet deine Frage.
Ja, absolut, Nadine. Und ich finde, das unterstreicht ja, finde ich, auch was ganz Gattungskonstitutives, was uns Menschen auszeichnet, nämlich, dass wir bei persönlichem Wachstum auch von Menschen abhängig sind, um uns herum, die uns sozusagen in unserer Individualität unterstützen und uns auch sozusagen auf dem Weg begleiten, so die beste Version unserer selbst zu werden. Und diese Unterstützungsmomente außerhalb von uns selber auch zu erkennen, zu sehen und auch so ein Stück weit mit Dankbarkeit zu begegnen. Also das nehme ich zumindest mit. Es sind auch ganz tolle Hebel im Umgang mit Veränderungen. Und von daher danke ich dir ganz herzlich, dass du das Thema nochmal so schön abgeschlossen hast mit deinem persönlichen Blick auf Veränderung. Und ich wünsche dir für deine Passion, das Thema Neurodiversität und deren Potenzial in Organisationen zu stärken, ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für die Organisation und bedanke mich vor allem jetzt für das kostbarste Gut, was du mir geschenkt hast, nämlich deine Lebenszeit und das Teilen deiner Perspektive, Nadine. Also herzlichen Dank, dass du heute bei mir dabei warst fürs Gespräch und mir doch die ein oder anderen Punkte geschenkt hast, die ich total spannend finde und auch mir im Nachgang jetzt nochmal gleich anhören werde und nochmal für alle Zuhörerinnen unterstreichen werde. Nadine, herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
Gerne, und du hast das wunderbar zusammengefasst. Sehr wertschätzend. Dankeschön.
Dankeschön. Ich konnte mir soeben das Gespräch mit Nadine nochmal anhören und habe so für mich drei Punkte identifiziert, die ich total spannend finde und die ich so ableite aus dem Gespräch. Nämlich einmal, dass Führung durch den Fokus auf jeden Einzelnen einfach smarter wird. Und gerade Führung in komplexen, vielfältigen Teams leben nicht von Hierarchie, sondern von den individuellen Stärken und diese auch zu erkennen. Denn dann passiert nämlich Folgendes, nämlich in solchen Räumen entsteht dann auf jeden Fall persönliche Entwicklung auf der einen Seite und Innovation im Team andererseits. Und das verschiebt auch sozusagen das Machtverhältnis in Organisationen und tut Organisationen gerade im Innovationsprozess sehr gut. Ein zweiter Punkt ist das Thema, dass die Neurodiversität kein Sonderthema darstellen sollte, sondern einfach eine wesentliche Innovationsquelle darstellt. Denn unterschiedliche Denkstile von unterschiedlichen Menschen bringen einfach Vielfalt in Problemlösungen und können sozusagen auch über so schöpferische Konflikte Innovation fördern, wenn man sie sozusagen richtig nutzt in Teams, in Führung und auch in Organisationen. Und ich glaube, dass das einfach auch nochmal die Tür für nachhaltige Kreativität gerade in inhomogenen Gruppen sozusagen stärkt. Ja, weil ich glaube, das Thema inhomogene Gruppen ist, glaube ich, nicht gut für das Thema Innovation. Und es geht immer mehr in Organisationen um Innovation und nicht um Linearität, also um Gleichförmigkeit. Weil das kann, und das zeigt das Gespräch auch gut, finde ich, immer stärker künstliche Intelligenz übernehmen für uns im Führungskontext und auch im Kontext von Veränderung. Der letzte Punkt, den ich irgendwie wirklich spannend fand, war, dass künstliche Intelligenz kein Ersatz, sondern ein Erweiterungstool für menschliche Entscheidungsfindung darstellt. Ja, und dass dabei natürlich auch Urteilsvermögen des Menschen notwendig ist, aber dass wir in dieser künstlichen Intelligenz einfach eine super tolle Partnerschaft haben für eine Analyse komplexer Datenmenge und sie uns auch unterstützt, quasi gezielter und auch klarer zu entscheiden. Und ich glaube, dass das was ist, was gerade in der Komplexität und Dynamik ein Hebel darstellt, den wir in Führungskontexten heben sollten. Von daher war da einiges drin und freut euch auf weitere spannende Gespräche in den nächsten Wochen und ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderbaren Arbeitsalltag. Bis bald!
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.